Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Wir sind wieder am Start, Lasse und ich. Und das ist in Anführungszeichen Teil 2, unfreiwilliger Teil 2, weil wir es ja beim letzten Mal nicht geschafft haben, Patella- und Achillessehnenübungen in einen Take zu bekommen, beziehungsweise hätten wir geschafft, aber dann säßen wir halt insgesamt 2 Stunden an einer Folge und das war dann irgendwie doch nicht so das Wahre. Deshalb geht es heute um die Übungsauswahl für die Achillessehne. Wir werden ja immer wieder gefragt, vielleicht für diejenigen auch, die vorherige Folge nicht angehört haben, weil sie selber betroffen sind von der Achillessehne und natürlich nicht so viel Interesse an Patellasehnenübungen haben, werden da immer wieder gefragt nach den einzelnen Übungen. Und ich sag mal, bei der Patellasehne ist es nochmal deutlich variantenreicher, was die Bewegungsauswahl angeht. Bei der Achillessehne sind wir da insgesamt ein bisschen eingeschränkter, was die Art der Bewegung angeht. Nichtsdestotrotz gibt es da auch verschiedene Varianten und ich glaube, was haben wir gesagt, wenn wir jetzt mal 21 haben wir jetzt einfach mal ganz kurz zusammen gebrainstormt und jetzt wollen wir eben über die der Achillessehne nochmal durchgehen und die bewerten. Eigentlich wollte ich ja, wie man das so auf Neudeutsch im Moment macht, eine Tierlist erstellen, dass wir die zusammenordnen, aber da wurde ich massiv abmoderiert und gebremst und gehemmt. So dass wir das jetzt natürlich leider nicht machen können. Also gebremst. Für all diejenigen, die eine Tierliste gewünscht hätten, die schreiben das bitte in den Kommentar rein und roasten Lasse dafür.
Ich werde dazu keine weiteren Informationen rausgeben.
Keine Stellungnahme?
Nö.
Okay, na gut. Alrighty, dann gehen wir aber trotzdem natürlich das durch anhand von dem, wie wir das Ganze bewerten. Also die Gütekriterien, wie du es so schön gesagt hast beim letzten Mal. Ein wunderschönes Wort, was auch vollkommen richtig ist.
Danke.
Und man auch im sportwissenschaftlichen Kontext oder im wissenschaftlichen Kontext generell so bewerten würde. Ich habe irgendein Billow-Wort dafür benutzt, ich weiß gar nicht mehr was, aber wir haben uns auf Gütekriterien geeinigt. Weil Professionalität ja ganz wichtig ist. Ne?
Ja, vor allen Dingen bei uns.
Ja.
Also im Podcast.
Ja, im Podcast.
Das ist immer super. Super professionell.
Naja, ne? Ja gut, dann lass die doch einmal durchgehen. Du hast das letzte Mal, wir haben dir so schön zusammengetragen, dass du an der Stelle die einfach mal durchgehen darfst und ein bisschen beschreiben darfst.
Okay,
ich probiere es mal. Mit dem Ball spiele ich dir jetzt einmal zu.
Happy. Yes.
Und fangen.
Ich fange keine.
Oder nebenan, sorry, ja.
Also danke. Mit dem Fuß. Obwohl, stimmt gar nicht. Ich stehe relativ häufig im Tor, tatsächlich.
Siehst du?
Ja, aber ob ich die fange, ich lasse sie abprallen, irgendwo hin. Und dann hoffe ich, dass irgendwer.
Alles wird weggefaustet, ne?
Ja, gar nicht. Also, ich mache viel mit dem Fuß, leider Gottes.
Die liegt in deiner Natur wahrscheinlich, ne?
Ja. Naja. Ja, ob wir das jetzt noch so richtig zusammenkriegen, man muss ja auch sagen, dazwischen liegt jetzt immer noch, nicht immer, dazwischen liegt jetzt eine Woche. Das war zeitlich leider nicht anders möglich, deswegen muss man es jetzt so machen. Ob wir das noch zusammenkriegen? Also, ob wir das Haar genau so zusammenbekommen.
Also, wir machen es einfach so, wenn es nicht gut wird, jetzt hier, dann darf Zoe das einfach ausschneiden beim letzten Mal und wir fügen es hier ein. Ja, also, das fällt euch dann bestimmt auch gar nicht auf.
Nö.
Und ja.
Aber also im Grunde genommen haben wir uns ja auf 5 geeinigt oder wir haben es auf 5 Gütekriterien zusammengestampft, weil wir sozusagen anhand dessen bemessen wollen, wie gut oder schlecht die Übung ist, obwohl wir das jetzt auch gar nicht am Ende so bewerten. Also wir bewerten das nicht nach gut und schlecht, aber das werdet ihr jetzt gleich hören. Wir haben zum einen, wie viel Kraft geht durch die Sehne? Also das ist unser erstes Gütekriterium und das muss quasi rein praktisch und rein von der Sehne an sich ja schon irgendwie den größten Wert haben. Rein, wenn wir es jetzt aus Sicht eines jeden betrachten, der das rehabilitieren möchte. Deswegen müssen wir diese Übung immer daran bewerten, wie viel Last durch die Sehne durchgeht. Das bedeutet ja im Grunde genommen nichts anderes, wie zielgerichtet kann ich jetzt hier, wir reden ja über Sprunggelenk und über die Achillessehne, respektive die Wade, wie zielgerichtet ist diese Bewegung dann schlussendlich für die Wade, / Achillessehne. So, da können wir jetzt mal ein ganz absurdes Beispiel nehmen und nehmen einfach mal, weil auch da minimal Bewegung im Sprunggelenk ist, eine Kniebeuge. Wie man sich vorstellen kann, ist das jetzt nicht die Nonplusultra-Übung, um Tendinopathien an der Achillessehne zu rehabilitieren, weil da verhältnismäßig wenig Last durch die Achillessehne durchgeht. Das nur so als quasi Negativbeispiel dazu.
Genau, dann hätten wir auch genug Leute, um das ganz kurz noch reinzugreifen, es gibt ja auch genug Leute, die irgendwelche, egal ob jetzt bei der Patella oder bei der Achillessehne, irgendwelche anderen Übungen darauf beziehen und sagen, das ist einer der wichtigsten für, klar, für die Rehabilitation von eben jetzt der Achillessehne oder der Patellasehne.
Ja, also wir sehen, sorry, erzähl weiter.
Ja, genau, also bei uns geht es jetzt eben vor allem, weil unser Ansatz ist, wenn wir die Sehne, wenn wir eine Sehne rehabilitieren wollen, dann müssen wir sie direkt adressieren, dann müssen wir sie direkt trainieren. Unter diesem ganzen Deckmantel findet er überhaupt diese beiden Folgen statt quasi. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht so rausgebracht, ne? Aber das ist ganz wichtig, weil es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, hey, keine Ahnung, bei der Patellasehne, du musst Hinter- und Oberschenkel trainieren, weil da Disbalancen stattfinden und weiß ich nicht was. Und deswegen ist es ganz wichtig und direkt auf die Patellasehne, das ist ja so schmerzhaft, das ist gar nicht sinnvoll. Bei der Achillessehne ist es ein bisschen weniger, aber auch da gibt es ja Leute, die dann irgendwie denken, man muss durch ganz viel Wackelbrettübungen oder Bosu-Ball oder sonst welche Instabilitätssachen irgendwie ganz viel die Sehne trainieren. Unser Approach ist ja, dass man die Sehne direkt adressieren muss. Das zeigt ja auch die Forschung, dass das der sinnvollste Ansatz im Moment ist. Und deswegen wählen wir die Gütekriterien eben auch so aus, dass eben das Wichtigste erstmal ist, wie viel Kraft geht denn überhaupt dadurch?
Ja, habe ich vorausgesetzt, dass das unter dem Bezugsrahmen stattfindet. Aber dann wissen wir das jetzt. Doch, ich glaube, das haben wir schon in der anderen Folge auch so festgestellt. Also, eins, wie viel Kraft geht durch die Sehne, was Nils ja gerade nochmal erläutert hat, warum das wichtig ist. Dann, wie stabil ist das Setup? Und das meint stabil sowohl als auch. Also einmal tatsächlich als wirkliche Stabilität.
Das ist eine gute Erklärung. Stabil heißt sowohl als auch. Das ist,
naja, unter einem stabilen Setup kann man jetzt ja mehrere Dinge verheiraten. Also zum einen wirklich, wie stabil ist das Setup im Sinne von der Bewegung? Also wenn ich jetzt diesen angesprochenen Bosu-Ball nehme, ist das Setup stabil? Ja, nein. Nein, wäre jetzt deine Antwort gewesen.
Achso, das war eine Frage an
mich. Ja.
Okay, also ich dachte, es wäre die, wie das bewertet ist. Okay. Ja.
Da wäre das Setup an sich nicht so stabil, alleine von der Bewegung her. Dann aber, es kann natürlich auch externe Faktoren sozusagen geben, die die Stabilität dieses Setups zumindest beeinflussen. Das heißt also, wenn wir jetzt jemanden als Beispiel haben, der zu Hause, und das ist jetzt kein Witz, das kann ja auch mal sein, wirklich nur als externes Gewicht beispielsweise irgendwelche Alltagsgegenstände hat. So, und dieser Alltagsgegenstand wird aber von der Partnerin oder dem Partner ausgeliehen und ist gar nicht da, den man dazu benutzt. Dann ist es ein nicht so stabiles Setup. Ich weiß, das ist etwas konstruiert oder mag etwas konstruiert sein für den einen oder anderen, ist aber schon vorgekommen. Deswegen wäre das sozusagen ein Beispiel dafür, dass das Setup nicht so stabil ist. Das kann auch bloß daran liegen, ihr habt ein Riesenstudio, da ist aber wirklich nur eine Maschine für die Wade dabei. So, und da kommt ihr immer zur gleichen Zeit, aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt, an dem ihr da seid, ist das Gerät besetzt und nicht nur von einer Person, sondern von 5 Menschen, die gleichzeitig trainieren und sich dabei auch noch unterhalten. Heißt, ihr könnt im Zweifel die Übung nicht machen. Das meint das stabile Setup. Auch hier, ne, das liegt immer sehr in dem Auge des Betrachters, also wo trainiert dieser Mensch und wie ist der Zugang zu eben jenem Gerät oder eben generell zu der Übung an sich.
Dann Setup/Setting, könnte man vielleicht noch sagen.
Ja, genau.
Ne?
So. Dann, wie gut ist die Übung progressierbar? Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Gütekriterium für uns, weil auch hier kann ich jetzt ja nochmal das eher instabile Setup nehmen, mit dem Bosu-Ball, wie gut ist das progressierbar? Man kann sich vorstellen, na klar kann man externe Gewichte dazu nehmen. Machen wir die Übung aber beispielsweise einbeinig auf diesem Bosu-Ball, wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Auch da kann man natürlich noch externes Gewicht dazu nehmen. Gerade wenn man darüber nachdenkt, keine Ahnung, man schneidet sich sogar einen Rucksack um, dann hat man jetzt nicht das Gedöns irgendwie in der Hand. Das ginge auch noch. Aber bis wohin ist das tatsächlich skalierbar? Ja, und da könnte ja jeder jetzt mal drüber nachdenken, wie eierig sowas werden kann, wenn ich dann beispielsweise einen Langhantel da noch irgendwie drauflade und versuche, auf einem Bosu-Ball einbeinig Wadenheben zu machen. Heißt also, die Übung ist nicht so gut progressierbar innerhalb ihres eigenen Referenzbereiches. Das dazu gesagt. Eine Progression wäre ja auch ein Steigerungsformat in einer Geschwindigkeit. Ne? Das dazu gesagt. Aber hier beziehen wir es wirklich nur erstmal auf diese lokale Übung. Dann haben wir die Adhärenz. Ja, und Adhärenz der Übung kann natürlich auch vom Setup abhängen. Es wird Übungen geben, weil eventuell auch hier wieder externe Faktoren gegeben sind, die bedingen, dass eventuell das Studio gar keine Wadenmaschine hat, die wir gerne benutzen und wir dann sozusagen ein bisschen bauen müssen. Da liegt die Adhärenz natürlich dementsprechend auch im Setup begründet. Das heißt, wenn jemand schon, ich sag mal, eine Fluppe zieht, weil er keinen Bock hat, das aufzubauen und oder 20 Minuten braucht, um das aufzubauen, ist die Adhärenz natürlich nicht so gut, dann macht man diese Übung nicht so gerne und dann ist die Hürde wieder viel, viel größer. Die Adhärenz der Übung ist natürlich auch viel profaner. Hat die Person Schmerzen dabei oder hatte sie Schmerzen dabei bei dieser Bewegung und bei der Übung? Dann ist natürlich auch hier sozusagen die Eintrittsbarriere. Jemand hat Angst, tatsächlich diese Bewegung auszuführen und diese Hemmnisse müssen wir natürlich auch wieder adressieren, respektive abbauen. Das heißt, hier meint das auch wieder so ein bisschen diese Zweischneidigkeit, einmal von den externen Faktoren und einmal von den internen Faktoren, wie die Adhärenz an der Übung ist. Und ganz zum Ende haben wir biomechanische Faktoren noch mit aufgenommen, das so ein bisschen einige Sachen zusammen subsumiert. Wir wissen, an der Achillessehne gibt es ja zwei verschiedene Arten, wenn man das so plastisch darstellen möchte, an Tendinopathien, einmal die Ansatz- und einmal die Mid-Portion-Tendinopathie. Und diese biomechanischen Faktoren müssen wir natürlich bei der Übungsauswahl auch irgendwie berücksichtigen. Auch hier, die biomechanischen Faktoren beziehen sich gleichzeitig natürlich auch auf die Adhärenz im Setup, als auch, wie stabil ist das Setup insgesamt. Das ist ja logisch. Nochmal zurückgesponnen, biomechanische Faktoren. Wir haben jemanden mit einer Insertion, also mit einer Ansatztendinopathie. Es gibt aber nur die Möglichkeit, im Studio Wadenübungen beispielsweise von einer Erhöhung auszumachen. Wir sagen einfach, gibt es nicht anders. So. Das heißt aber, wir müssen immer darauf Rücksicht nehmen, dass diese Person gerade am Anfang eher nicht in die Dehnung kommen sollte bei dieser Übung. Auch hier müssen wir die Übungsauswahl dann wohl oder übel etwas anpassen. Ja, das heißt also, hier spielen dann die biomechanischen Faktoren definitiv eine Rolle. So.
Ich habe mir gerade ganz kurz überlegt, was gegeben sein müsste, damit diese Bedingung erfüllt ist, dass jemand immer in die Dehnung muss, wenn er wahrnehmen muss. Und also, ja, du kannst es ja vom Boden aus machen.
Klar, ne?
Also,
das sprechen wir ist mir schon drüber. Klar. Genau.
Aber ich habe mir so gedacht, das müsste ein Studio sein, was aus sehr vielen, sehr schmalen Treppenstufen besteht. Und es war nur. Sodass du dich nicht mal längs auf die Treppenstufe draufstellen kannst, quasi, weil du dann eben fähig hast, sondern wirklich so, dass nur der Vorderfuß drauf passt.
Ja, ich sag mal, es wäre sozusagen.
Sorry, in meinem Hirn war es irgendwie gerade sehr witzig.
Ja, ist auch. Also generell ist die Vorstellung natürlich tatsächlich, wann findet das statt? Ja, so gut wie nie, zumindest nicht am Anfang. So. Wir haben natürlich aber trotz dessen, wie gut ist eine Übung progressierbar, / biomechanische Faktoren. Das bedeutet also, vom Boden aus arbeiten bedeutet ja sehr häufig, und damit meine ich sozusagen bei Wadenheben oder Wadenmaschine im Stehen, ist ja schön und gut. Aber manchmal gibt es diese Maschine ja nur mit einer Platte,
mit denen,
wo du
ja,
in
weiß,
die
ja.
Dehnung musst.
Genau.
Das heißt, es geht, wenn du noch nicht so stark bist, dass du quasi Gewicht in die Hand nehmen kannst, dann geht das alles. Wirst du aber stärker und müsstest eventuell irgendwann auf eine Wadenmaschine ausweichen, die aber wiederum dieses Faktum hat, dass es eben nur in die Dehnung geht. Ich weiß, das hört sich alles sehr konstruiert an, aber nochmal, das ist uns alles schon begegnet und manchmal sitzen Nils und ich da und denken so, wie zum Geier, also wer hat das gemacht? Wir hatten auch schon, und die Erklärung ist eigentlich total, also da habe ich tatsächlich wirklich gestaunt und war sprachlos. Es gab jemanden, der hat in einem Studio gearbeitet, also trainiert und die hatten die gleiche sitzende Wadenmaschine wie in meinem Studio. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum.
Ich weiß, was du meinst, ja.
warum die Person diese Übung irgendwie so kacke findet. Bis wir ihr mal gesagt haben, film doch mal bitte ab oder mach mal ein Foto von der Übung. Und da hat das Studio die Platte, wo der Fuß drauf kommt, einfach verkehrt herum da eingebaut.
Und dann habe ich die ist ja so leicht, sollte ja so leicht abschüssig
deine,
sein,
genau, abschüssig, ne? In deine Richtung, also
in, genau,
zu dir
in deine
zeigend.
Richtung, ne? Das ist so wie, ja, als würde man bergauf stehen, sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Und die haben es einfach genau andersrum gemacht.
Richtig.
Ne? Das
die haben es komplett andersrum
so
gemacht.
Wild. Ja.
Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll mal nachfragen, bitte, warum die das gemacht haben. Und die Begründung des Studioleiters war wohl, dass man ja so die Wade besser treffen würde. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht und bin zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie, selbst wenn es so wäre, wir nehmen jetzt einfach mal so an, diese Person hätte recht. Aber um wie viel Prozent reden wir hier, dass das stattfinden würde, dass durch diese Veränderung tatsächlich ein so großer Mehrwert entsteht? Was ich ja glaube und was die Person, die es dann schlussendlich auch erfragt hat, glaubt, ist, dass dieser Person dann der Fehler aufgefallen ist und sie ganz schnell eine Erklärung brauchte, warum 100%. Das so dran getüttelt wurde.
100%. Kannst du mir nicht
also,
anders vorstellen.
Damit will ich eigentlich nur sagen, wir haben so gut wie jedes Szenario schon einmal gesehen.
Ja. Und das, wenn wir schon bei dem Thema sind, selbst wenn das jetzt irgendwie, lass es 2% mehr Belastung auf die Wade, wie auch immer das irgendwie dann stattfinden sollte, wenn, und die Person hat ja, also der Klient, die Klientin von uns, die hat ja die Übung dann total doof gefunden, weil es sich in der Fußposition total doof angefühlt hat, was ja verständlich ist, weil man halt auf so einer Ecke steht quasi.
Richtig,
auf so einer Kante.
Genau, stehst die ganze Zeit auf der Kante.
Und das ist halt super unangenehm für den Fuß. Und wenn eben dann diese potenziellen 2% besser die Wade treffen, aber quasi negiert wird, einfach nur, weil man gar nicht so viel Gewicht verwenden kann, weil es einfach ansonsten einem gefühlt den Fuß durchbricht, während man die Übung macht, dann ist das nicht sinnvoll. Das ist ja das gleiche Argument, wie wenn, was man immer wieder auch sieht, dass, wenn wir jetzt in den Fitnessbereich gehen, meistens Frauen sehr, sehr breite Kniebeugen zu machen, so Sumo-Kniebeugen in Anführungszeichen, um damit den Hintern besser zu treffen. Was aber dazu führt, dass sie halt viel weniger Gewicht benutzen müssen, weil sie in diese Position sonst gar nicht irgendwie gescheit reinkommen. Und dann halt statt ihren vielleicht 40 Kilo, die sie da normalerweise draufladen würden auf die langen Hand, dann vielleicht irgendwie 20 Kilo nehmen und damit aber halt dann insgesamt so viel weniger Gewicht oder so viel weniger Last drauf haben, dass diese, lass es dann in dem Fall vielleicht 5 oder 10% mehr Belastung für den Hintern sein insgesamt, halt einfach komplett negiert wird, weil man trotzdem insgesamt, weil der Reiz trotzdem insgesamt viel, viel weniger da sein wird, also geringer sein wird, einfach weil die bewegte Last so viel geringer ist. Ja, prozentual in der Übung ja mehr, relativ gesehen sozusagen, aber absolut gesehen halt einfach viel, viel weniger. Deswegen ist sowas einfach völlig Banane.
So. Das ist aber mein absolutes Lieblingsthema bei allen Dingen, die in irgendeiner Art
überhaupt. Wenn es um Filme geht, wenn es um Musik geht, wenn es um Lebensversicherung geht.
Ja, da ja wieder schon. Oh.
Okay.
Nein, alles, was irgendwo auf Daten basiert, dass Leute es nicht auseinanderklamüsert bekommen, was relativ und was absolut bedeutet.
Ja. 100%.
Hatten wir doch letztens, also müssen wir jetzt nicht aufdröseln, aber hatten wir ja erst mit der Unterhaltung, also 75% als absoluter Wert steigt das Risiko einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Frauen in der Menopause. Ja. Da lassen wir jetzt einfach mal, müssen wir jetzt
sagen,
nicht
du jetzt nicht anfangen jetzt, hier.
Ja,
okay. Nicht den
Nils machen hier. Es ging darum.
Nee, es ging nicht darum. Es ging nicht darum.
Gut. Schluss.
Nicht darum. Ja, Schluss. So, Achillessehne.
Richtig.
Wir machen wieder Ping-Pong für diejenigen, ja, die letzte Folge nicht gehört haben. Ping-Pong in der Hinsicht, dass ich lasse eine von unseren Übungen, die wir auf unserer Liste haben, hinwerfe und wir die anhand von den Gütekriterien bewerten und wie wir das auch benutzen, das ist ja auch eine wichtige Sache. Wir machen das nicht in der Reihenfolge, wie was wir gut und wie wir es aufbauen würden sozusagen, sondern einfach wild durcheinander. Einfach nur mit dem ganz boshaften Gedanken dahinter, dass ihr das nicht reproduzieren könnt. Ist natürlich völliger Quatsch. Aber einfach, weil es keine Tierliste in dem Sinne gibt, aber wir bewerten die ja trotzdem innerhalb von, ne, wir vergeben Punkte. 2 Punkte wäre top pro Gütekriterium, 3 Punkte, ist top. 2 Punkte ist immer noch sehr gut. 1 Punkt ist so, ja, und 0 Punkte wäre halt scheiße.
Boseball. Gut, Nils, dann.
Genau, 0 Punkte ist Boseball, das ist gut, das ist eine gute 0. Ja.
Okay. Machen wir doch mal. Weil ich mir immer noch nicht so richtig was drunter vorstellen kann, aber du hast mir sicherlich gleich nochmal erklären, was ist die Wadenkippe.
Ich wetten können, dass du das nimmst. Okay, also. Man muss ja immer dazu sagen, erstmal, wenn wir über Übungen oder wenn wir über Maschinen reden im Fitnessbereich, dann sitzen da immer irgendwelche Ingenieure, die sich das ja ausdenken, die das konzipieren für irgendwelche Hersteller. Manchmal merkt man, dass sie sehr viel Ahnung davon haben, aber sehr häufig merkt man, dass sie keine Ahnung davon haben, wie die Widerstandskurve sein soll, wie das vom Setup her sein soll, von der Stabilität, ne? Also diese ganzen Sachen von den Gütekriterien, die wir auch durchgegangen sind. Und so auch bei dieser Maschine. Und zwar gibt es eine Maschine, das ist eine Waden, ich habe es jetzt Wadenkippe genannt, weil ich tatsächlich einfach auf den offiziellen Namen nicht kenne, aber ich habe die schon so oft gesehen und ich habe die ausprobiert und dachte mir, holy Macaroli, was ist das denn für eine komische Sache? Und zwar sitzt man da und hat dann quasi wie eine Art Pedal, wenn man so möchte, wie beim Autofahren quasi, also mit Platten, auf die man den Fuß draufstellt und dann ist quasi ein Drehlager in der Mitte des Fußes quasi und man muss mit dem Druck vom Vorderfuß Drehlager in der Mitte oder an der Ferse, auf jeden Fall muss man quasi diesen, indem man den Vorderfuß nach unten drückt, also die Zehenspitzen absenkt, bewegt man das Gewicht, also gegen Widerstand. So. Jetzt habe ich das ausprobiert und dachte mir, also das fühlt sich sowas von abartig, falsch, schlecht, nicht gut an, weil man diesen Druck gar nicht richtig dosieren kann. Und man den Fuß total zusammenkrampft, weil man halt eben natürlich versucht, durch die Plantarflexion irgendwie alles rauszuholen, sozusagen, dieses Pedal zu bewegen, dass ich es so absurd fand, dass ich gedacht habe, wir müssen das in diese Liste einfügen. So, um das mal so zu erklären. Ich hoffe, man hat es so grundlegend verstanden, wie das funktioniert. Lass es schütteln immer noch den Kopf. Ihr vielleicht das auch nicht.
Für mich immer noch.
Aber deswegen also, haken wir das direkt am Anfang ab.
Also, die Platte ist direkt auf dem gesamten Fuß, oder was?
Ja, du stehst mit dem gesamten Fuß da drauf.
Jetzt
verstehe
ich das.
Ja, ja. Du stehst mit dem gesamten Fuß. Ich sag ja, wie so ein Pedal beim Auto, wie so ein Gaspedal quasi.
Ja, aber beim Gaspedal, da drücke ich ja, also da habe ich auch seltenst meinen gesamten Fuß auf dem Pedal. Sondern ich drücke ja auch da nur mit dem Vorfuß und meine Hacke ist irgendwo in der
Luft. Du musst
ja
auch mit dem, der Fuß, den kannst du ja stehen lassen. Also bei der Bremse, klar, da bist du mit
der Ferse. Ja, okay, die Hacke ist auf dem Boden beim Gaspedal,
so ist
ja, schon klar.
Ja, ne? Aber genau, also der gesamte Fuß steht auf dieser Platte.
Okay.
Wir gehen das nur ganz kurz durch, weil wie gesagt, ich fand die aber so bemerkenswert Banane, dass ich gedacht habe, die müssen wir jetzt irgendwie da aus.
Ja, also wie viel Kraft geht durch die Sehnen jetzt?
Wie viel Kraft geht durch die Sehne? Prinzipiell würde ich also sagen, ja, geht dadurch, aber wie gesagt, dadurch, dass diese Bewegung so komisch ist und man den Fuß so verkrampft, würde ich sagen, ja, trotzdem noch irgendwie eine 1 bis 2, so. Also ist nicht so, es kann nicht so hoch sein, einfach weil man durch dieses komische Setup das nicht so gut machen kann, aber trotzdem, man kann nicht großartig ausgleichen, so deswegen,
okay.
oder kompensieren in irgendeiner Weise, deswegen schon so irgendwie 1 bis 2 oder 2 vielleicht. Wie stabil ist das Setup? Also es ist in sich stabil, aber es fühlt sich nicht gut stabil an.
Gut, aber das wäre ja dann bei Adherenz, da kannst du das dann nochmal einordnen. Also das Setup spielt ja auch da eine Rolle.
Ja, gut, okay, dann, ne, also wie stabil, ja, dann da vielleicht eine 2, wobei das diese Maschine halt auch nicht so häufig gibt. Dementsprechend ist das, wenn man irgendwie in anderen Studios ist, vielleicht nicht so gut. Wie gut ist die Übung progressierbar? Naja, tendenziell gut. Deswegen würde ich ja eine 2 geben. Jetzt nicht exzellent, weil, wie gesagt, Übungsausführung so ein bisschen weird ist, aber ansonsten ja so. Adherenz-Setup, ja, genau. Also einfach allein dadurch, dass es sich so komisch anfühlt und deswegen, also würde ich sagen, wird man wahrscheinlich nicht knallhart durchziehen. Deswegen da wahrscheinlich eher eine 1. Ich glaube, biomechanische Faktoren habe ich ansonsten da gar nicht so drin. Ich wüsste auch nicht, wie man das irgendwie großartig noch gut beschreiben sollte, was da irgendwie passiert und wieso sich das so extrem komisch anfühlt, weil von der Art der Bewegung ist es ja im Endeffekt nichts anderes, wenn man so möchte, wie wenn man an einer Kante steht und dann sich hoch und runter drückt, wie bei anderen Übungen auch.
Ich glaube, was sich halt komisch anfühlen wird, ist halt, dass wirklich der gesamte Fuß auf diesem Pedal ist. Ja. Anders halt als
ja, und man
bei,
halt so immer so gefühlt immer halt irgendwie diesen Druck eigentlich nur über den Vorderfuß.
Genau, man möchte,
will, weil
man möchte
die Ferse
dass die
ja gar nicht braucht.
Genau, man möchte irgendwann die Ferse ja abheben, also so in natürlicher
genau.
Art, wenn man
aber dadurch, dass,
in die
aber genau, dann bildet sich halt irgendwie so eine Lücke zwischen Fuß und diesem Ding und das, ja. Aber deswegen, wir werfen wir einfach mal weg. Nicht so sinnvoll. Okay. Wenn ihr die habt, einfach weglassen. Lieber was anderes machen. Eine, die du sehr, sehr gerne programmierst oder ins Training einpackst, Wadenheben an der Beinpresse.
Mhm. Okay. Also Wadenheben an der Beinpresse kann man sich ja tatsächlich so vorstellen, wenn man jetzt eine Beinpresse hat, in der die Platte bewegbar ist. Geht natürlich auch, wenn man sich selber bewegt, also wenn man seinen Sitz quasi nach hinten und nach vorne fährt, geht beides. Da muss man aber dennoch den Sitz ganz, ganz nach oben stellen, sodass man nicht quasi so halb im Liegen das Ganze macht, sondern wirklich relativ fixiert ist. Also den Sitz relativ steil stellen. So, das wollte ich machen. Geht natürlich auch in der 45 Grad Beinpresse. Da kann man den Sitz naturgemäß nicht verstellen, was vielleicht sogar ein Ticken besser ist für die Sitzposition. Komme ich aber gleich zu. Also, da hat man natürlich auch hier könnte man tatsächlich auch so arbeiten, wie du gerade gesagt hast, ne, mit dieser Pedalfunktion, dass man die Füße direkt komplett auf der Platte hat und dann dementsprechend den Widerstand durch Plantarflexion bewegt. Kann man aber auch an die unterste Kante quasi bei der Beinpresse an der Platte positionieren, sodass man logischerweise dann auch in die Dehnung hineinkommt. Das Ganze geht auch dort einbeinig als auch zweibeinig. Und die Schwierigkeit, wenn wir jetzt mit wie viel Kraft geht durch die Sehne anfängt, ist tatsächlich die Knieposition. Das heißt, hier müsste man sich vorher ganz klar überlegen, wie die Knieposition denn sein sollte. Wenn wir das Ganze wieder invertieren und in Stehen zurückbringen, haben wir so eine ganz leichte Kniebeugung, so ganz leicht. Wir sind nicht im Lockout im Knie, wenn wir an der Wadenmaschine stehen. Das ist bei der an der Beinpresse natürlich etwas schwieriger herstellbar, weil du logischerweise Last hast, die durch das Kniegelenk durchgehen wird in der Position. Und das limitiert die Last, die durch die Achillessehne geht, ab einem gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall. Trotz dessen ist es eine sehr gute Alternative. Also ich würde schon sagen, Last, die durch die Achillessehne geht, so bei 2-3, würde ich schon behaupten. Also es ist eher sehr gut als gut. Vielleicht sogar 2,55. Wie stabil ist das Setup? Sehr stabil. Fast jedes Fitnessstudio hat eine Beinpresse oder mehrere Beinpressen, weil es einfach eine Bewegung bzw. ein Gerät ist, was sehr häufig verfügbar ist, weil es halt einfach sehr häufig benutzt wird. Das heißt also, man hat fast keine Einschränkungen, was die Auswahl des Gerätes an sich angeht. Das heißt,
ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich sogar die Maschine, die eigentlich jedes Fitnessstudio hat. Oder fällt dir irgendeine Maschine an, die es häufiger gibt noch? Weiß ich gar nicht.
Brustpresse könnte sein oder ein Kabelturm. Also weil ein Kabelturm hast du
in
Hotel-Gyms hast du manchmal irgendwie so ein...
Ja,
okay.
Ne? Okay.
Also
das, ja gut, aber
du
das ist viel Zeit, die du dran
arbeiten kannst. Ne?
Ja.
Aber Beinpresse ist safe. Also auch fast jedes Hotelstudio, wenn es nicht nur ein Cardio-Studio ist, mit ein paar Kurzhanteln, gibt es ja auch, ne? Raum ist nicht so groß, gibt ein paar Stepper und ein Laufband und 3-4 Kurzhanteln. Aber wenn ein Hotel-Gym auch Gerät hat, dann eigentlich immer eine Beinpresse, also zu 90%, würde ich sagen.
Ja.
Das heißt, das Setup ist natürlich absolut stabil. Wie gut ist sie progressierbar? Auch sehr, sehr gut. Aber hier, da ist, wie gesagt, so ein bisschen, da liegt der Hase im Pfeffer. Das heißt also, wenn wir schon sehr, sehr am Ende unserer eigenen Progressionsstruktur sind, unter eigenen meine ich die des Trainierenden, dann wird es halt wieder ein Fall, wie gut hält das Kniegelenk das aus? Ja, also da muss man schon ein bisschen darauf achten, gerade wenn Menschen dementsprechend vielleicht sogar auch noch ein bisschen älter sind. Das ist schon viel Last, die auch durch das Kniegelenk geht.
Genau, und wir wollen ja, wenn wir sagen, wir wollen das Knie nicht komplett gestreckt halten, was für die meisten sehr wieder einfach ist, sondern wenn wir sagen, wir wollen das Knie leicht gebeugt haben, und wirklich leicht gebeugt heißt, so wie du gesagt hast, nicht im Locker. Also wirklich, wenn ihr euch vorstellt, wir gehen jetzt hin, strecken das Knie einmal komplett durch und dann lassen wir einfach nur locker.
Genau.
Ja, also nicht einfach komplett maximal angespannt durchgestreckt, sondern einfach nur ganz locker. Dann wollen wir, damit die Kraft, die durch die Sehne geht, immer auch die gleiche ist, diesen Winkel im Knie immer gleich behalten. Und das kann ab einem gewissen Level, wie du schon sagst, dann tricky werden.
Richtig.
Und diesen Fall, trotzdem noch ein.
Achso, sorry. Weil ich wollte noch kurz auf die 45 Grad Beinpresse, weil da ist es wahrscheinlich sogar noch früher ein Problem oder könnte es noch früher ein Problem geben, wenn man es einbeinig macht. Weil hier kommt die Platte von oben. Das heißt, ja, wir haben auch hier nochmal einen ganz anderen Kraftvektor, der wirkt nicht nur auf die Achillessehne, sondern vor allen Dingen auch auf das Sprunggelenk und auf das Knie. Und es kann sein, und da sind wir hier wieder bei Adherenz-Setup, das kann sein, dass das irgendwann als unangenehm empfunden wird, einfach weil so viel Kompression auf das Sprunggelenk dann in dem Fall wirkt, wenn man es vor allen Dingen einbeinig macht. Das muss man dazu sagen, sorry.
Ja, ja. Und genau noch so ein Punkt in dem Setting, das betrifft aber vor allem jetzt meine Erfahrung aus der MTT, also aus der medizinischen Trainingstherapie, bei Leuten, die noch keine oder ja, noch keine oder sehr wenig Sport-, Bewegungs- und Krafttrainingserfahrung haben, denen fällt es naturgemäß, habe ich gemerkt, sehr schwer, einfach nur diese Bewegung nur aus dem Fuß zu machen. Also sich vorzustellen, dass man quasi Wadenheben macht im Endeffekt, das kriegt jeder hin. Also ne, wenn ich sage, stelle ich an die Kante, gehe auf die Zehenspitze, gehe runter, das kriegt jeder hin. Aber in der Beinpresse da dann, auch wenn es gar nicht jetzt direkt ums Knie an sich geht, wenn wir sagen, beugt das Knie, sondern wenn wir einfach nur sagen, okay, ne, stell den Fuß an die Kante und geh dann da mit, lass die Ferse absinken und drück dich wieder auf die Zehenspitzen hoch. Da machen viele dann so eine Mischung aus Wadenheben und Beinpresse da draus.
Ja, verstehe.
Hab ich erlebt. So. Wir haben das in unserem Setting eigentlich noch nie erlebt. Zumindest hat es noch kein Klient zugegeben. Vielleicht eher so. Oder Klientin. Aber das ist zumindest das, was ich da erlebt habe. Aber wie gesagt, vielleicht auch so ein bisschen Disclaimer. Das waren dann eher auch ne, ältere Leute. Keine Krafttrainingserfahrung. Erste Mal irgendwie in so einem Setting mit MTT. Ja, vielleicht auch so.
Ja. Ja, kann durchaus ein Fall sein. Genau, dann Adherenz-Setup habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Das ist dann halt irgendwann, also das ist eigentlich auch die einzige Problemlage. Ansonsten hatten wir bisher noch niemanden, der gesagt hat, okay, das ist per se irgendwie nicht machbar oder doof oder so. Wie gesagt, wenn die Leute stärker werden, dann ist irgendwann so der Fall so, fühlt sich nicht mehr so richtig natürlich an, könnte man sagen. Ne? Aber das ist ja auch klar, ist eine Beinpresse und keine Waden, keine Wadenmaschine. So. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, das benutzen wir tatsächlich eigentlich nur ausschließlich als Ersatz für stehendes Wadenheben, weil wir könnten da jetzt auch mit sehr gebeugtem Knie in irgendeiner Weise was draus bauen, aber das ist wirklich extrem schwierig, gar kein stabiles Setup und deswegen lassen wir das dann dementsprechend sein. Biomechanische Faktoren, habe ich ja gesagt, beides ist abfrühstückbar, also man kann quasi die gesamte Platte als Auflagefläche nutzen, als auch in die Dehnung hineingehen, insofern auch da drei, also Adherenz, Setup, auch 2,5 biomechanische Faktoren 3. Also das ist insgesamt eine Übung, die wird wahrscheinlich so bei 2,5 insgesamt landen. Das heißt also schon eine sehr gute Variante.
Sehr solide auf jeden Fall, ja. Also nee, mehr als solide auf jeden Fall. Ne?
Ja, das ist cool.
Ja, gehe ich mit.
Cool.
Aber wie gesagt, also sitzen, also beziehungsweise mit gebeugtem Knie, also denkt bitte einfach gar nicht erst drüber nach. Es ist sowas von Banane.
Ich denke immer über sowas nach, weil ich schon alle Sachen mal ausprobiert habe, alleine um zu wissen, wie es sich anfühlt.
Genau, aber deswegen eben genau aus diesem Grund sagen wir, probier es gar nicht erst. Ja. Aber kommen wir auch später nochmal dazu. Ja.
Wir müssen uns ein bisschen beeilen.
Ach, Philippans, wir haben ja kaum noch Übungen. Ja, und dann sagst du wieder, ist so inkonsistent, ne? Wenn ich jetzt hier durchrush durch die nächste Übung und dann sagst du wieder, ja, ne, hier, letztes Mal habe ich
ja,
5 Stunden für eine Übung verbracht, jetzt dann die nächste dann noch 2 Minuten und jetzt.
Ja, man kann ein paar subsumieren oder vielmehr zusammenfassen.
Wir haben ja noch Zeit, ne? Wir planen ja 1,5 Stunden aufzunehmen.
Uhr jetzt auf den ganz billigen Plätzen mit deinen Löffelchen. Und zwar, wir hatten jetzt an der Beinpresse kommen, dann nehmen wir gleich an der Multipresse, weil du die so toll findest.
Oh, okay.
Aber ist auch.
Aber was mit?
Ja. Ach, Quatsch. Genau, stehend. Obwohl eigentlich. Nee, wir machen das.
Nee, stimmt auch gar nicht. Ja, aber von stehen an der Multipresse bin ich gar nicht so ein Fan von.
Ja, von der Multipresse.
Ja, okay. Also, du darfst mir nachher vielleicht dann nochmal sitzen und nochmal zuwerfen.
Ja, mach ich.
Okay. Ja, stehen an der Multipresse. Verwenden wir tatsächlich sehr, sehr selten.
Wird gerade mehr, weil wieder vermehrt keine stehende Wadenmaschine zur Verfügung steht.
Ja, okay. Also Stehen an der Multipresse. Multipresse, für diejenigen, die es nicht wissen, ist diese geführte Langhantel, also wo die Langhantel links und rechts in so einem Gestell drin ist, die man so mit so Haken dann einhaken kann. Wofür man dann normalerweise, wenn man in die Dehnung gehen möchte, so einen Stepper sich noch hinstellt oder eine Gewichtsscheibe oder irgendwas, ne, also irgendeine Kante. Und dann eben die Langhantel auf dem Nacken hat und dann rausdrückt. So. Das mal so dazu. Dann, wie viel Kraft geht durch die Sehne? Da würde ich dem Ganzen eine 3 von 3 geben. Also da spielt eigentlich nichts wirklich dagegen, weshalb man da irgendwie Abzüge geben sollte. Genau, das ist eigentlich sehr stabil. Wobei wir jetzt auch wieder, da kommen wir später nochmal dazu, wenn du wahrnehmen stehend an der Maschine für dich selber auch nochmal als Beispiel nehmen kannst. Und wo wir gerade bei der Beinpresse schon dabei waren, wann immer oder je mehr Gelenke in einer Bewegung mit drin sind, die einfach nur Stabilität bieten müssen. Also sprich in der Beinpresse, haben wir ja gerade gesagt, Knie bleibt im gleichen Winkel, Hüfte ist egal, Rücken ist egal. So. Wenn wir jetzt stehend an der Multipresse machen, dann haben wir natürlich in Anführungszeichen das Problem, ist gut, ne? Wir sitzen hier sehen uns und ich mache Gänsefüßchen mit meinen Fingern. Anmerkung der Redaktion. Dann haben wir eben, die Langhantel liegt auf dem Rücken auf, das heißt, die Wirbelsäule muss stabil gehalten werden, das Becken muss stabil gehalten werden, also die Hüfte muss stabil gehalten werden, das Knie muss stabil gehalten werden, damit die maximale Kraft an der Achillessehne ankommt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das auch hinkriegen. Und je mehr Gewicht man dann eben auch bewegt, desto schwieriger wird. Das haben wir jetzt gerade eben schon bei der Beinpresse besprochen. Wobei ich sogar sagen würde, dass an der Übung nochmal ein Ticken einfach und besser ist, als jetzt an der Beinpresse das Ganze zu machen, obwohl die Wirbelsäule also die Hüfte und die Wirbelsäule noch mit dabei sind als Gelenke. Deswegen, trotzdem würde ich sagen, wie viel Kraft geht durch die Sehne? 3 von 3, aus meiner Sicht. Wie stabil ist das Setup? Würde ich einen Punkt abzugeben dafür, dass es doch einige Studios gibt, bei denen keine Multipresse vorhanden ist. Ist so ein Ding, was früher eigentlich auch sehr, sehr, sehr viele Studios haben. Aber ihr zum Beispiel, obwohl ihr einen sehr, sehr großen Maschinenpark habt eigentlich in eurem Studio, habt das nicht oder habt keine Multipresse.
Ist also oft ein Trade-off, ne, dass du sagst, okay, genau. Ich besorge mir noch mehr einen Rack oder einen Half-Rack, damit du einfach mehr an einem Standort verheiraten kannst, als genau. Wenn du eine Multipresse hast, die steht halt und
die ist halt sehr Platz groß, weg. Nimmt sehr, sehr viel Platz weg, genau. Deswegen, ja, ne, aber an sich, von der Stabilität in sich an der Übung, es ist sehr stabil, man ist komplett eingespannt, man wackelt nicht durch die Gegend in irgendeiner Weise. Da würde ich auch sagen, da würde ich vielleicht sagen 2,5 von 3, eben aufgrund dieser Sache, was ich gerade gesagt habe, mit Wirbelsäule, Hüfte, Knie muss stabil gehalten werden. Da kann man natürlich, da ist Potenzial zu kompensieren, indem man dann da vielleicht doch ein bisschen rumwackelt oder noch versucht, wenn es schwerer wird, noch ein bisschen was raus zu squeezen und dann eben vielleicht das Knie noch ein bisschen nachhilft, die Hüfte noch ein bisschen nachhilft und so weiter. So. Wie gut ist die Übung progressierbar? Sehr gut. Jo. Exzellent. Gibt es überhaupt keine Diskussion, deswegen da 3 von 3. Adhärenz, Setup, da würde ich tatsächlich auf jeden Fall Punkte abzugeben dafür, dass es für viele Leute sehr unangenehm ist, die Stange auf dem Nacken zu halten, wenn diese es nicht gewohnt sind. Gerade wenn es mehr Gewicht ist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, naja, wer mehr Gewicht braucht oder viel Gewicht braucht, ist auch tendenziell eher Athletsportler, der vielleicht dann eben auch Krafttrainingserfahrung hat, ist aber nicht zwangsläufig so gegeben. Und dementsprechend diese Position im Nacken, wenn man sich daran gewöhnt und es geht relativ schnell und da spielt auch viel einfach das Setup eine Rolle, wie man das Ganze angeht. Also, dass man eben nicht die Arme super breit greifen lässt, sondern eher so eng, wie es irgendwie möglich ist, die Schulterblätter hinten zusammenzieht und dann eben den Nacken so ein bisschen dadurch rauspresst, in Anführungszeichen, und da drauf dann die Stange legt und nicht auf die Wirbel. Das ist immer ganz wichtig. Viele verwenden ja dann auch noch so ein Polster. Kann man auch machen, sind wir auch nicht so ein Fan davon, weil es halt eben eher so ein bisschen rumrutscht und so weiter, aber könnte man irgendwie auch noch so ein bisschen machen, je nachdem, wie das Polster geschaffen ist. Aber deswegen würde ich ja trotzdem Punkte abzugeben. Also eher sagen, Adhärenz 2, weil gerade Druck auf den Wirbelkörper ist nicht so schön. Deswegen. Ne? Ansonsten biomechanische Faktoren. Man muss halt, zum Setup vielleicht noch, man muss halt trotzdem ein bisschen basteln. Sprich, man muss einen Stepper hinstellen, muss den richtig positionieren, muss diese Stange da richtig rausheben, muss quasi den richtigen Winkel einstellen oder beziehungsweise die richtige Höhe schon mal einstellen von vornherein, aus der man das raushebt. Manchmal ist es auch ein bisschen doof, weil die Abstände von diesen Haken, in die man das einhängen kann, entweder zu groß oder zu klein sind. Also entweder, sprich, man muss entweder dann doch nochmal so ein bisschen nachwippen, um es rauszukriegen, oder so eine Viertelkniebeuge machen. Das kann so ein bisschen vielleicht auch die Adhärenz irgendwie beeinflussen oder das Setup, wie man da reinkommt. Deswegen kann es auch sein, dass sich Leute damit vielleicht nicht ganz so wohl fühlen. Deswegen da vielleicht, ne, das so als Disclaimer noch mit dazu. Ansonsten aber, wie gesagt, kann man gut in Dehnung arbeiten am Stepper. Muss aber vielleicht auch so ein bisschen hin und her basteln mit der Position. Deswegen, ja, ist das so. Aber deswegen insgesamt trotzdem eine 2,5, würde ich sagen. Also es ist eine sehr stabile Übung. Wenn sie verfügbar ist, man, wie gesagt, mit dem Druck auf dem Nacken da kein Problem hat oder das gelöst bekommt, dann ist das eigentlich ganz gut.
Ja, dem würde ich auch zustimmen, tatsächlich.
Dann ja, machen wir das so. Ja, dann lassen wir aber direkt übergehen ins nächste, oder? Also in das, was ich gerade angesprochen habe. Stehend an der Wadenmaschine.
Stehend an der Wadenmaschine, da können wir gleich 3 Punkte für, wie viel Kraft geht durch die Sehne, verteilen. Ja, doch, ist richtig, ne? Ja, also ja. 3 Punkte, weil da gibt es jetzt nichts, es sei denn, das Gerät ist wirklich sehr wild konstruiert, was ich aber jetzt nicht glaube, wenn man ganz normale stehende Wadenmaschine hat, dann,
genau,
dann
geht das Polster auch. Auf der
richtig, Polster auf der Schulter.
Schultern.
Genau, Polster auf der Schulter. Wie gesagt, das ist die einzige Einschränkung, die es manchmal gibt, dass quasi unten die Platte frei schwingend ist, hätte ich beinahe gesagt, und es dann nicht möglich ist, oben die Polster so zu verstellen, dass man ganz zum Boden kommt. Gibt es aber immer weniger. Also in meinem Gefühl, in den Studios, in denen ich war, gibt es da eigentlich immer eine Möglichkeit, dass du auch vom Boden aus arbeiten kannst. Insofern, wie viel Kraft geht durch die Sehne? Wie gesagt, 3. Wie stabil ist das Setup? 3. Also, nee, gar nicht wahr, sondern 2, weil eben, wie wir ja gerade gehört haben, gibt es halt nicht überall. Wenn das zur Verfügung steht, dann ist es natürlich in sich stabil. Wie gesagt, die Verfügbarkeit ist immer mal ein Thema, weil wenn ich jetzt an unser Studio denke, wir haben genau 3 Wadenmaschinen für ja, gleichzeitige Kunden ab 16 Uhr, so in Richtung 150 bis 200, dann wird es dann schon ein bisschen eng, ne? Also je nachdem. Aber gehen wir mal eine 2. Wie stabil ist das Setup? Wie gut ist es progressierbar? Auch hier würde ich sagen eine 3. Gerade wenn wir darüber nachdenken, dass wir sehr viel einbeinig machen lassen, da hat bisher noch niemand den gesamten Block ausgekostet. Insofern ist es schon sehr gut progressierbar. Die Adhärenz, das
Schönes
Setup.
Wort übrigens, ausgekostet an der Stelle.
Ja, ausgekostet. Adhärenz-Setup. Und hier kommen wir wieder genau dazu, was Nils gerade bei der Multipresse auch schon ansprach. Selbstverständlich kann es sein, dass gerade in der Heavy Slow Resistance das irgendwann richtig wehtut. Und wehtun meine ich im wörtlichen Sinne. Jeder, der diese Übung schon mal zumindest bei uns gemacht hat, aber es wird bei anderen Studios nicht anders sein, der hat da so leichte blaue Flecke auf den Schultergelenken, weil halt die Polster, egal wie dick sie sind und diese Haltezeit, die du da verrichten musst, das ist dann irgendwann schon ein bisschen anstrengend, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach weil die ganze Zeit auf deinen Schultern eben diese Last ist. Und dann kann man sich ja ausrechnen, circa 9 bis 10 Sekunden pro Wiederholung. Das ist dann irgendwann schon ein bisschen ermüdend. Also das heißt, gerade die Adhärenz-Setup würde ich mal einen Punkt abziehen und trotzdem eine 2, weil in sich das schon ein sehr gut geschlossenes System ist. Wie gesagt, biomechanische Faktoren hatte ich ja schon angesprochen. Bei ganz seltenen Fällen ist es so, dass du nicht vom Boden aus arbeiten kannst. Dann ist es natürlich nichts für Leute, die eine Ansatztendinopathie haben. Aber ansonsten ist es gut machbar. Heißt auch hier, wäre jetzt auch komisch, wenn das ein anderer Fall sein würde, ist es eine 2,5. Eher eine sehr gute Übung als eine gute Übung. Wie gesagt, bei einer ausgewiesenen Wadenmaschine, wenn die jetzt schlecht abschneiden würde, würde ich mir Gedanken machen.
Ja, gehe ich mit. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist?
Nein.
Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, warum man stehend und sitzend machen sollte.
Ja,
oder sollte man
doch, das machen? Mir aufgefallen. Also ist mir aufgefallen, hätte ich aber spätestens dann gesagt, wenn wir eben jetzt dazu kommen, dass wir auch die sitzenden, die sitzenden Maschinen bzw. Übungen adressieren. Weil es ja
okay, dann machen wir das doch gleich. Dann war das doch gleich. Also, ja. Also nicht jetzt, sondern gleich, weil wir haben ja noch, mal zwei stehende.
Richtig, genau. Die kannst du einmal quasi direkt miteinander irgendwie verbinden, dann haben wir die auch.
Beziehungsweise die stehende. Dann eine stehende, ne? Die andere ist ja trotzdem mit, nicht mit gestrecktem Knie. So.
Ja, aber du kannst ja beide trotzdem. Einmal okay. Stehend mit, ohne Gewicht,
okay. Ja, aber
stehend mit gebeugtem Knie.
Ja, also ohne Maschine. Stehendes Wadenheben, genau. Also freies stehendes Wadenheben quasi, ohne jetzt eine Maschine. Sondern das, was man eben so normalerweise kennt, was die meisten von euch, die jetzt irgendwie mit Achillessehne zu tun haben und Übungen bekommen haben, den absoluten Klassiker, die Treppe, die Treppenstufe, Wadenheben an der Treppenstufe, exzentrisches Wadenheben an der Treppenstufe. Das ist ja eben so das Normale, was man kennt. Wadenheber, also ich sehe auch, muss immer ein bisschen grinsen, wenn wir die Leute die verschiedensten Varianten davon eben, Treppenübung ist auch immer so ein klassisches Wort. An der Stelle, aber genau, stehendes Wadenheben mit oder ohne Gewicht. Und dazu gleich noch stehendes Wadenheben mit gebeugtem Knie, weil das ja eben auch gerade in den Protokollen Silbernagel, Alfredsson, beides meist, normalerweise mit drin ist, je nachdem, was einem davon gegeben wird dann. Aber wir gehen jetzt erstmal das Stehende mit und ohne Gewicht durch. Eigentlich wollte ich dir das geben, weil der so in letzter Zeit so ein bisschen davon abgekommen ist, beziehungsweise so ein bisschen da gemeckert hast dagegen. Aber das kannst du ja vielleicht einmal gleich nochmal als kleine Kritik dann mitnehmen. Genau, stehendes Wadenheben, immer sinnvoll auf jeden Fall erstmal vom Setup mit festhalten. Macht das nicht irgendwie frei, ihr müsst das nicht balancieren, das ist immer dämlich. Wir reden ja auch die ganze Zeit darüber, wie stabil ist das Setup. Vielleicht an der Stelle auch nochmal, Stabilität ist super, super wichtig, damit wir möglichst viel Kraft durch die Sehne jagen können. Weil immer das Setup nicht stabil ist, geht Kraft flöten. Das ist so. Deswegen ist ja auch, sind auch Kniebeugen auf dem Bosu-Ball nicht sinnvoll, weil wir dabei viel weniger Gewicht benutzen können. Ergo, der Kraftoutput, den wir eigentlich verbessern wollen, der ist viel, viel geringer. Das ist einfach nicht sinnvoll. Ne? Wann immer, und das merkt ihr mit Sicherheit auch, ihr auch mal merkt bei irgendeiner Übung, die sich nicht stabil anfühlt oder wo ihr vielleicht sogar in Anführungszeichen Angst oder Sorge habt, dass ihr vielleicht irgendwo abrutschen könntet, dass ihr dass euch die Kontrolle entgleiten könnte dabei, werdet ihr merken, dass ihr nicht mit vollem Einsatz arbeiten könnt, nicht alles geben könnt. Und deswegen ist Stabilität so immens wichtig. Da hätten wir vielleicht auch noch zwischendurch mal rausstellen können, warum das eben der Fall ist. Ne? Aber genau, also stehendes Wadenheben an der Kante, an der Treppenstufe, beziehungsweise eben am Stepper, wenn wir im Studio arbeiten, ist aber eben auch eine Übung, die man zu Hause machen kann, wenn man Gewichte zur Verfügung hat. Erstmal ohne Gewichte, genau, wie viel Kraft, beziehungsweise ohne Gewichte ist ja einfach nichts anderes als mit Gewicht. Und mit Gewicht hat man einfach nur zusätzliches Gewicht in der Hand, normalerweise.
Jetzt habe ich nur im Kopf.
Ja. War vielleicht ein bisschen arg verwirrend gesagt. Naja, also ohne Gewicht ist halt einfach nur das eigene Körpergewicht, wo man eben an einer Kante steht und dann an einer Kante auf die Zehenspitzen hoch und wieder runter geht. Mit Gewicht wäre dann mit einer Kettlebell, mit einer Kurzhantel oder ähnlichem in der Hand. Ob das jetzt, wenn man das einbeinig macht, das linke Bein und die rechte Hand ist oder das linke Bein und die linke Hand, ist am Ende relativ irrelevant, weil wichtig ist einfach nur, dass das Gewicht irgendwo am Körper hängt. Und ihr könnt dafür auch einen Rucksack benutzen, ist am Ende vollkommen wurscht. In den meisten Fällen reden wir ja hier gerade über Übungen im Studio, dementsprechend so. Wie viel Kraft geht durch die Sehne? 3 von 3, da gibt es eigentlich wenig zu diskutieren, was angeht. Außer die Leute fangen dann vielleicht an, aufgrund von doch ein bisschen mehr Instabilität als jetzt bei der Multipresse zum Beispiel oder der Wadenmaschine, ein bisschen rumzuschlawenzeln vor oder nach zurück, ein bisschen zu rücken, zu rutschen, vielleicht an der Kante ein bisschen abzurutschen oder eben auch im Knie mehr zu arbeiten und dadurch dann sich die Kraft dann in der Wade verringert. Deswegen kann man irgendwie vielleicht auch darüber diskutieren, ob man da vielleicht dann noch einen Punkt abzieht. Aber eigentlich ist es ja nichts anderes als jetzt eben an einer Maschine und so weiter, nur ein Ticken instabiler. Dementsprechend würde ich trotzdem sagen, Kraft, wie viel Kraft geht durch die Sehne, ist trotzdem 3 von 3. Wie stabil ist das Setup? Und die Kritikpunkte kommen jetzt eher gleich noch. Wie stabil ist das Setup? Ja, es ist ein bisschen instabiler, weil man halt eben nur mit einer Hand die Balance halten kann. Wenn man direkt vor sich zum Beispiel eine Sprossenwand hat oder eine Möglichkeit hat, sie festzuhalten an einer waagerechten Stange, dann kann man das Ganze so ein bisschen mehr ausgleichen, hat aber natürlich dann so ein bisschen Rotationsmomentum im Körper. Dementsprechend auf jeden Fall nicht so stabil, wie wenn man in der Maschine eingespannt ist. Dementsprechend 2 würde ich sagen. Insgesamt, was Setup/Setting betrifft. Man kann das Ganze natürlich auch zu Hause machen. Das ist der große Vorteil von der Variante, von der Übung. Aber dafür braucht man halt eben auch dann wieder die Gewichte. Und das kann man jetzt auch dann bei Adhärenz so ein bisschen mit dazu nehmen. Aber wenn wir vom Setup sprechen, irgendwann ist es halt leider auch das Problem, dass das Gewicht, was man zusätzlich verwendet, so groß wird, dass viele Leute, die da nicht so trainiert sind und die dann speziell so ein Trainingsprogramm machen oder so ein Training machen, Probleme mit der Griffkraft bekommen. Das heißt, eine Kurzhantel, eine 20er Kurzhantel zum Beispiel, die ganze Zeit zu halten, wird dann irgendwann schwer und dann verwenden Leute zu wenig Gewicht für ihre Achillessehne, weil sie durch ihre Griffkraft limitiert sind. Super simple und sehr, sehr sinnvolle Lösung. Also wenn du das hörst und merkst, dass du das Problem hast, dann bitte schnapp dir Zughilfen. Geh auf Amazon, kauf dir für 12 Euro von Athletic Aesthetics, keine Werbung an der Stelle, aber Grüße gehen raus an den Flo Tyson. Dann hol dir Zughilfen und benutzt sie dafür. Das ist super, super sinnvoll. Das ist einfach quasi eine Griffhilfe, die dafür sorgt, dass du eben das Gewicht verwenden kannst, was auch deine Wade schafft und nicht das, was deine Hand dich limitieren lässt. Genau, aber ansonsten Adhärenz-Setup sehr gut, weil man kann das überall machen, kann das überall umsetzen, auch theoretisch im Urlaub zum Beispiel, wenn man das dann eben machen möchte. Von daher würde ich da an der Stelle schon eher beim Thema Setup 3 geben. Progressierbar 2,5 von 3 vielleicht, einfach weil die Kurzhanteln manchmal kleine Sprünge drin haben, 2-Kilo-Sprünge zum Beispiel, und das dann bei einer Übung, wo man vielleicht mit 10 Kilo dann noch seine 10 Wiederholungen schafft zum Beispiel, aber mit 12 Kilo dann vielleicht nur noch 5 oder 6, weil dann der Sprung natürlich doch ein bisschen zu groß, gerade wenn man einbeinig arbeitet, dann vielleicht nicht so ideal ist, würde ich da eben ein bisschen was abziehen, 2, 2,5. Ansonsten biomechanische Faktoren sind gut, ne, kann man vom Boden aus machen, nutzen wir sehr, sehr viel für Leute mit schmerzhaften Achillessehnenansatz, weil wir eben am Anfang die Dehnung vermeiden wollen. Was wir zum Beispiel auch immer wieder auch gemacht haben, war Leute, die dann das Ganze zu Hause gemacht haben, kleine Zeitschriften quasi haben aufeinander stapeln lassen, um dadurch eine Kante zu kreieren, Kante zu bauen und dadurch quasi die Dehnung immer weiter zu erhöhen, wenn man dann das benutzt. Im Studio muss man dann halt eben ja improvisieren, indem man entweder eine kleine Scheibe zum Beispiel nimmt oder eine Matte oder irgendwas, wo man das Ganze in der Dehnung erhöhen kann oder halt eben nach Gefühl, in Anführungszeichen. Willst du noch nie, willst du doch die ganze Zeit meckern? Nein. Siehst du doch an.
Ja, also ja und nein. Also du hast natürlich recht.
Ja.
Ja und nein. Also, vielleicht muss man das ein bisschen differenzieren. Die Übung ist natürlich an sich komplett gut. Also so wie du es auch dargestellt hast, ist sie ja auch. Gerade zum Einstieg, gerade wenn Menschen auch noch sehr viel Angst vor eben überhaupt dieser Bewegung der Achillessehne und Wade haben oder des Sprunggelenks allgemein. Ja, weil man es einfach sehr gut limitieren kann. Ja, man kann das, wie du ja dargestellt hast, man kann die Range of Motion da, gerade wenn man zu Hause meinetwegen auch arbeitet, man kann das sehr, sehr gut und fein justieren. Das auf jeden Fall. Nee, mein einziges Problem, in Anführungsstrichen, damit ist, du hast ja gesagt, wie viel Kraft geht durch die Sehne, 3 von 3? Ja klar, wie viel Kraft, die du da halt auch irgendwo als externe Last applizieren kannst, da auf jeden Fall. Aber, und das sei dazu gesagt, es ist trotzdem nicht das Optimale an Durchsatz, hätte ich schon beinahe gesagt, ne? Also wie bei so einer Kaffeemaschine. Das heißt also, es kommt tendenziell nicht ganz so viel zielgerichtet da an wie bei einer Maschine. Das ist aber auch ganz normal, weil du ja in einer gut gebauten Maschine, das hast du ja auch schon dargestellt, eine Conversion hast, die einfach ein gutes Widerstandsprofil anhand des Gelenkwinkels ausspuckt. So, das ist natürlich durch, ich sag mal, durch die Applikation von externem Gewicht erstmal nicht ganz so gut möglich und vor allen Dingen nicht unendlich progressierbar. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, dieses typische, wie spüre ich die Übung eigentlich, gerade wenn man schon etwas weiter fortgeschritten ist. Und da geht es nicht darum, dass man super geskillt ist, sondern wirklich, das fängt schon bei Medium-Intermediate-Leuten an, dass man da nicht mehr ganz so viel spürt wie noch am Anfang als Beispiel. Mit nur externer Last in Form von Kurzhanteln oder Kettlebells. Dann kommt es ja noch dazu, ich meine, das haben wir jetzt gerade nicht noch mit beleuchtet, aber bei stehend
mit gebeugtem Knie zum Beispiel ist es auch so, da könntest du die Last theoretisch komplett rausnehmen. Wenn die Last, also wenn das applizierte Gewicht unterhalb des Knies ist, das du beugst, hast du null. Also natürlich nicht null, aber da geht nichts mehr wirklich durch die Achillessehne. Was außerhalb.
Das, kann man ja auch mal, das ist ja auch ein Unterschied sozusagen, ob man quasi alles rigide hält und den Fuß nur bewegt sozusagen.
Ja, exakt.
Oder das kann man einfach, könnt ihr mal probieren, einfach wirklich euch an eine Kante stellen und dann quasi lasst ihr den Oberkörper oder den gesamten Körper in der gleichen Position und nur der Fuß und das Knie bewegt sich quasi, wie sich das unterschiedlich anfühlt. So. Und davon mal abgesehen, wenn wir schon dabei sind, Stabilität ist da ja halt auch einfach super beschissen, weil wenn wir schon darüber sprechen, dass wir diesen Winkel im nahezu gestreckten Zustand bei der Beinpresse zum Beispiel oder auch jetzt hier beim stehenden Wadenheben, wenn wir das Knie so ganz leicht gebeugt haben wollen, also wie gesagt, einfach nur nicht ausgelockt, dann ist es natürlich, wenn wir sagen, wir wollen das mit gebeugtem Knie machen, also wirklich im, naja, jetzt nicht 90 Grad Winkel, aber irgendwo ein bisschen was da drüber, so, also schon möglichst irgendwie gebeugt, das zu halten im gleichen Winkel und da nicht übers Knie noch mitzuarbeiten, wenn wir schwer arbeiten wollen, das ist halt einfach nahezu unmöglich. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir sagen, ey, wenn du Sportler bist, also wirklich, wenn du ne, dann doch wieder zu vielleicht Fußball, Handball, Basketball, zu Sportlern mit sehr hoher Belastung auf die Achillessehne, mit Sprints, mit Richtungswechsel und sowas zurück willst, dann bleibt es nicht aus, dass du ins Fitnessstudio gehen musst oder solltest für unser Coaching. Weil wir halt sagen, wir wollen mit den so optimalsten Bedingungen arbeiten wie möglich und nicht dadurch limitiert sein, dass wir halt eben sagen, ey, wir müssen da jetzt irgendwie 1000 Einschnitte machen, weil du halt eben vielleicht dann auch nur eben das so machen kannst. Sitzen geht schon gar nicht. Ja, und dann müssen wir stehend mit gebeugtem Knie machen oder stehend und dann hast du nur eine 6 Kilo Kettlebell und dann danach eine 12 und dann nur eine 20. Also das sind alles so Sachen, weshalb das Studio vielleicht auch einfach sehr viel sinnvoll ist. Genau. Ansonsten, ist, wie gesagt, die Übung einfach aus unserer Sicht absolut nicht optimal und wenn wir irgendwas mit gebeugtem Knie machen wollen, dann definitiv nicht so, sondern entweder wir machen das Ganze im Fitnessstudio oder wir sagen einfach Scheiß drauf, dann machen wir halt nichts gebeugt, sondern wir machen das Ganze einfach gestreckt. Punkt, aus, Ende. Dann machen wir einfach nur das stehende Wadenheben, aber das Gebeugte ist einfach da einfach so ineffizient und so inkonsistent vor allem, gerade wenn wir irgendwie eine Progression haben wollen, dass das einfach nicht sinnvoll ist. Aber dann ist auch jetzt die Stelle, wo wir sagen, wir sollten nochmal kurz drüber sprechen, nach 57 Minuten Aufnahmezeit, über die, warum man überhaupt stehend und also mit gestrecktem Knie, gebeugtem Knie Übung machen sollte, oder?
Das wäre sinnvoll, ja, dass man das.
Vielleicht mal anfangen und du ergänzt, oder?
Ja, gerne. Okay. Gerne.
Also,
ja.
Gut. Also, ganz wichtig, die Muskulatur, die am Ende dann in die Achillessehne mündet, sind drei Muskeln im Endeffekt, also sind drei Teile. Das ist einmal der äußere Anteil vom Gastrocnemius, das ist der oberflächliche Wadenmuskel, den man sieht, der Zwillingswadenmuskel, den man da so oben drauf sieht, also das, was man gemein, wenn man die Wade anguckt, als Wadenmuskulatur betrachtet. Gibt es den äußeren Teil, den inneren Anteil, das sind ja so zwei, ne? Das sind zwei Teile, die dann am Ende die dann übergehen in die Achillessehne. Und darunter liegt nochmal ein anderer Muskel, das ist der Soleus, Schollenmuskel auf Deutsch, finde ich auch mal, Weltklasse, was für deutsche Begriffe es dann dafür gibt. Ich glaube, Gastrocnemius heißt ja Zwillingswadenmuskel, ne, auf Deutsch. Sowas habe ich tatsächlich nie gelernt. Entweder Lateinisch oder Englisch, aber dann da war ein Schluss. Aber es gibt
Englisch
einen ganz
wichtigen. Latein, oder? Ich glaube, wir sind ja mit die Einzigen, die Dinge übersetzt haben.
Ja, manchmal gibt es so kleinere, aber ja, Grunde genommen hast du vollkommen recht. Genau, und es gibt einen sehr, sehr elementaren Unterschied zwischen den beiden. Die enden, diese drei Anteile, die enden zwar alle in die Achillessehne, aber der Soleus ist ein sehr, sehr breiter Muskel, mit sehr, sehr, sehr viel Querschnitt, der am Unterschenkel ansetzt, wohingegen der Gastrocnemius, der Zwillingswadenmuskel, über das Kniegelenk hinwegzieht, also quasi nicht am Unterschenkel ansetzt, sondern am Oberschenkel ansetzt. Und deswegen ist es jetzt eben so, wenn wir jetzt stehendes Wadenheben machen, sind beide auf Spannung, also beziehungsweise stehendes Waden, wenn wir Wadenheben mit gestrecktem Knie machen, dann sind beide auf Spannung von vornherein. Wenn wir jetzt aber sitzendes Wahrnehmen machen, aka mit gebeugtem Knie, dann ist es natürlich so, dass vor allem der Gastrocnemius, der dann im hinteren Oberschenkel ansetzt und dadurch dann im Sitzen viel, viel näher Ansatz und Ursprung zusammenkommen, dass der dann natürlich viel länger zusammen ist und deswegen auch seine Kraft nicht so gut entfalten kann. Und deswegen ist dann eben sitzendes Wadenheben vom Anforderungsprofil, was die Muskulatur angeht, so ein bisschen unterschiedlich. Die beiden Muskeln haben auch unterschiedliche Stärken und Schwächen, was jetzt Biomechanik angeht. Das müssen wir jetzt gar nicht so großartig ausbreiten. Aber es ist eben wichtig zu wissen, dass der eine dann eben beim sitzenden Wadenheben einfach nicht mehr so gut arbeiten kann und dass dadurch einfach quasi der Soleus ein bisschen dominanter belastet wird, weil der Gastrocnemius wird einfach weniger belastet. So ist, glaube ich, richtig formuliert. Ja. Ne? Also bei beiden wird der Soleus sehr gut trainiert. Beim sitzenden oder mit gebeugtem Knie wird der Gastrocnemius einfach schlechter trainiert. So. Aber man verändert natürlich auch so ein bisschen biomechanisch so ein bisschen was.
Jetzt könnte man ja an deinen Ausführungen denken, warum machen wir denn überhaupt sitzendes Wadenheben?
Genau, aber jetzt gibt es eben auch, also man ist sich da noch nicht so, ne, kann man jetzt noch nicht irgendwie abschließend sagen, in irgendeiner Weise, an welcher Stelle der Achillessehne jetzt diese pathologische Stelle mit der Sehnenveränderung sitzt. Aber da gibt es auch einzelne Studien, die Hinweise darauf geben, dass eher Anteile vom Soleus betroffen sind. Und jetzt könnte man halt eben ein Argument dafür finden und sagen, hey, deswegen ist es sinnvoll, eher Übungen zu finden, wo der Soleus mehr belastet wird, prozentual im Vergleich sozusagen, oder der Gastrocnemius weniger machen kann. Am Ende wird das aber niemand ganz, ganz, ganz genau sagen können, oder was ganz genau, nicht mal grob sagen können, weil es, wie gesagt, erst erste Hinweise darauf gibt, wie man es überhaupt auseinanderdröseln muss. Und deswegen sagen wir halt, hey, es ist nicht klar und wir können es bei dir auch nicht sagen und deswegen machen wir einfach beides. Punkt, aus, Ende. Ja, bei den Protokollen, wie jetzt Alfreds und so, da wird dann eben stehen und mit gebeugtem Knie stehend dann noch empfohlen. Wir lassen ja in den meisten Fällen einfach zweimal mit gestrecktem Knie und einmal mit gebeugtem Knie oder manchmal auch zweimal gebeugt, einmal gestreckt. Je nachdem, welche Maschinen zur Verfügung sind, welche Übungen auch besser und schlechter funktionieren, das ist auch nochmal eine Präferenzenfrage. Bei manchen Klienten funktioniert eben sitzendes zum Beispiel sehr viel besser und wir haben viel mehr das Gefühl, dass sie den Teil der Achillessehne eher treffen, der betroffen ist und der verändert ist. Wohingegen bei anderen stehen besser funktioniert. Das ist dann eben eine Sache, wo, wenn wir über evidenzbasiertes Arbeiten sprechen, evidenzbasiert im Sinne von Studienergebnisse, aber dann halt eben natürlich unsere Erfahrungen und aber auch die Sichtweise des Patienten oder die Wünsche und Bedürfnisse des Patienten, des Klienten beachtet werden müssen. Und wenn jemand sagt, ey, beim Wadenheben im Sitzen spüre ich das so viel geiler als beim Stehen, ja, dann wäre es einfach nur dämlich von dir als Therapeut, wenn du sagst, ey, dann machen wir das nicht. Sondern wir machen das genau ganz anders, weil XYZ.
Richtig. Und was da anschließend ist und was wirklich für viele ein Gamechanger ist, du hast, wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, beispielsweise eine Wadenmaschine im Stehen zu haben in deinem Studio, ist beim sitzenden Wadenheben an einer Maschine, hast du einen sehr, sehr guten Referenzrahmen. Das heißt, die Leute sehen ganz klar, wie viel Gewicht sie an den einzelnen Tagen in dieser Übung genommen haben und es ist einfacher zu progressieren. Das heißt, das ist auch ein Gedanke, der hier und da mal zu kurz kommt, weil natürlich hast du, je mehr Gelenke daran beteiligt sind, hast du eine größere Varianz in der Bewegungsausführung an sich, aber auch eine Varianz in der Tagesaktualität sozusagen. Das heißt also, selbstverständlich kann es mal sein, dass du hast nicht so einen guten Tag. Deine Hände mussten vielleicht sogar schon über den Tag irgendwie arbeiten. Du musst jetzt noch eine Kurzhantel halten. Es ist halt alles sehr sensorisch schon mal viel größer. Wenn du aber eine Maschine hast, wo sehr klar ist, was du machen musst, dann musst du eigentlich nur ein Gelenk nehmen. Nicht nur eigentlich, du musst nur ein Gelenk bewegen. Kannst sogar daran sitzen. Es ist für viele viel einfacher durchzuführen. Das ist das, was wir klinisch gesehen haben. Das können wir ja nicht belegen, aber das ist das, was Nils gerade auch angedeutet hat, dass wir sehr gute Erfahrungen damit gesammelt haben, die Menschen vielleicht einen Ticken häufiger an eine sitzende Wadenmaschine zu packen, als es jetzt intuitiv sinnvoll wäre. Also sinnvoll im Sinne von, wenn wir uns das nur das reine Widerstandsprofil der gesamten Wadenmuskulatur anschauen. Ja, aber dann zählt immer noch, wie spürt der einzelne Mensch diese Übung und die Bewegung im Sprunggelenk. So, und wenn
dann, das ja auch wieder für Adhärenz sorgt, exakt, muss man auch immer dazu sagen. Ne? Also wenn man jetzt nicht so ist wie bei uns, wo wir den Leuten einfach die ganze Zeit im Austausch sind, permanent mit unseren Klienten, sondern wo man jemandem, wo ihr als Physio, wenn ihr zuhört, jemandem eine Übung gebt, dann ist ja für euch das Thema Adhärenz mit dem Setup zusammen nochmal viel, viel wichtiger als bei uns, weil wir können das jederzeit ändern, weil uns ein Klient um 16 Uhr schreibt, hey, ich bin beim letzten Mal schon nicht damit klargekommen, ich gehe um 18 Uhr trainieren, könnt ihr es bitte ändern, dann machen wir das. Wohingegen, wenn du ihn einmal die Woche siehst oder vielleicht alle einmal zwei Wochen, dann wird das schon schwierig. Und dann macht er das vielleicht dann eben dann doch nicht und dann schleicht sich das ein und dann geht am Ende die Reha vor die Hunde, weil es halt einfach nicht funktioniert. Weil die Adhärenz nicht da ist.
Apropos, jetzt haben wir die Sitzenden sitzend an der Maschine auch noch gar nicht auseinandergenommen. Ich mache das mal hier ganz schnell.
Ja, mach.
Einmal durch. Raus. Ja, wie viel Kraft geht durch die Sehne? Haben wir jetzt ja gerade thematisiert. 3. Wie stabil ist das Setup? Wenn es vorhanden ist, 4 von 3. Aber auch hier, nicht jedes Studio hat das Ganze. Wir könnten das auch nochmal ein wenig abändern und das Ganze an der Multipresse machen. Das müssen wir jetzt auch im Einzelnen nicht zu 1000% nochmal durchgehen. Können wir aber gleich kurz danach nochmal zurückkommen. Also, wie stabil ist Setup? Ja, so 2,5, wenn es nicht vorhanden ist, ist natürlich 0, aber ansonsten ist es sehr stabil.
Ja.
Wie gut ist progressierbar? Sehr gut progressierbar. Du hast halt sehr, sehr häufig bei so einer sitzenden Wadenmaschine eine Plate-Loaded-Strategie. Das heißt also, du hast halt die Gewichtsscheiben, die du seitlich an die Maschine dran packen kannst. Dadurch hast du auch die Möglichkeit in 1,25er Schritten, wenn es kleine Platten gibt in dem Studio, was eigentlich bei jedem herkömmlichen Gym so ist, hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, das sehr kleinteilig auch zu progressieren. Das heißt, sehr gut progressierbar und nach oben ist fast keine Luft. Also da kannst du schon gut Gewicht nehmen, vor allen Dingen, weil eben hier das Widerstandsprofil so gut ist, dass du gar nicht so viel Gewicht brauchst zu Anfang. Also oftmals reicht sogar das Eigengewicht der Maschine schon aus zum Anfang.
Aber das kann, vielleicht um das als Thema, das kann auch bei sehr schwachen Personen tatsächlich ein Problem sein, ne?
Richtig, natürlich. Weil auch hier, das muss man immer dazu sagen, die aller wenigsten Geräte in einem Fitnessstudio sind für Einbeinigkeit ausgelegt. Alle Widerstandsprofile sind für beide Beine ausgelegt. Das muss man immer wissen, wenn man eine Übung skaliert oder skalieren möchte. Wie gut ist die Übung progressiver? Haben wir schon Adhärenz-Setup? Haben wir zumindest in 90% der Fällen gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, klar, es kann auch sein, dass gerade auch hier haben wir wieder das Ding mit den Polstern. Das heißt, das Polster liegt auf dem Kniegelenk, wenn jemand auch hier sensorisch ein bisschen angegriffen ist, wenn irgendwas auf dem Oberschenkel liegt, vor allen Dingen mit Gewicht, dass das wehtut oder so, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Die einzige Einschränkung auch hier noch sei gesagt, dass die Position, die initiale Position, weil es eben Beinigkeit ausgelegt ist, die könnte ein kleines Problem sein, deswegen ziehe ich einen Punkt ab, weil man müsste das Gewicht erstmal mit beiden Beinen rausheben, bevor man ins Tun kommt. Das kann eine kleine Hürde sein, aber fairerweise ist es das in den meisten Fällen auch nicht. Aber trotzdem ziehe ich einen Punkt ab. Biomechanische Faktoren auch kein Problem. Du kannst in den allermeisten Fällen die Maschine so einstellen, dass du vom Boden aus arbeiten kannst oder eben von der Platte. Wie gesagt, wenn die Platte andersrum dran geschraubt ist, dann haben wir auch keine Handhabe. Aber die meisten Studios haben das schon richtig rumgemacht. Ja, was machen wir, wenn wir die nicht haben? Dann haben wir sehr häufig Waden eben an der Multipresse mit reingegeben, wenn eben die Multipresse vorhanden ist. Da haben wir, wie viel Last geht durch die Sehne? Auch hier 5 von 3, hätte ich beinahe gesagt. Also auch hier geht vertikal die Last einmal da durch. Ist auch eine Übung, die häufig in Studien verwendet wird, wenn man das sitzende Wadenheben oder beziehungsweise Wadenheben mit gebeugtem Knie forcieren möchte.
Und ist eine der Übungen, wo es auch Kraftempfehlungen gibt.
Genau, das kann man sagen. Es gibt einen Referenzwert, ne, wie viel quasi einbeinig geleistet werden sollte, damit das System in sich so stabil ist, damit man auch weiter progressieren könnte in anderen Geschwindigkeitsbereichen beziehungsweise Dynamiken, ne? Beispielsweise Hüpfen, Sprinten, Rennen allgemein. Das ist natürlich gut, ne? Wenn man einen Referenzbereich hat, das ist immer schön.
Aber heißt, muss man auch immer ein bisschen aufpassen, ne? was man damit anfängt.
Ja, genau.
Deswegen sind wir auch nicht so ein Fan davon. Wir werden ja immer wieder gefragt, wie viel Gewicht soll ich bei Übung XY schaffen? Und ohne Kontext ist es super doof zu beantworten, weil ich genau weiß, dass Leute sich dann darauf stürzen und dann sagen, ah, okay, ich habe das erreicht, jetzt bin ich ready, was nicht der Fall ist. Da zählen noch sehr viele andere Sachen dazu. Es können zwei Leute zum gleichen Zeitpunkt genau den gleichen Kraftwert schaffen. Der eine ist gerade auf Null, weil er jetzt seit, keine Ahnung, 2 Jahren Pause gemacht hat von seinem Sport. Und wenn der jetzt eben sagt, okay, ich habe den Kraftwert geschafft, ich kann jetzt wieder in meinen Sport reingehen, dann wird das völlig nach hinten losgehen. Und der andere, der ist, der kam gerade aus seinem Sport, hat jetzt vielleicht seit 2 Wochen den Sport nicht mehr gemacht, ist jetzt deswegen wieder auf Schmerzlevel 0. Also wir sind beide auf Schmerzlevel 0. Beide haben jetzt diesen Wert hingekriegt und dann sagt er, ist ready. So, auch, ne? Also dann ist Zweiteres deutlich realistischer als Ersteres. Aber das ist nicht so sinnvoll. Trotzdem, um das mal auszugeben, weil es genannt wird, Peter Maliaras, einer der führenden Achillessehnenforscher, hat da mal für ambitionierte Läufer hat er es formuliert, 1,5 bis zweifaches Körpergewicht für 6 Wiederholungen an der Multipresse sitzend. Einbeinig.
Formuliert.
Wie gesagt, was man damit jetzt anfängt, ist, lass mal dahingestellt, ist wie die zweimal Körpergewicht bei der Kniebeuge, bevor man Plyometrics macht. Ne?
Genau.
Das ist immer so ein Ding, Referenz, beziehungsweise nein, harte Kanten in der Reha einfach gar nicht angewöhnen. Das ist Quatsch, sondern es eigentlich immer nur als Leistungsvalue zu begutachten. Ne? Also wenn man irgendwie eine Sportart hat, wo ganz klar eine Grenze sein muss, einfach um abzugrenzen, hat jemand gewonnen oder hat jemand nicht gewonnen, dann ist es sinnvoll. Ansonsten ist es im Sportkontext nie sinnvoll, weil es
bist du schmerzfrei, machst die Übung bis bei 0,5 am Körpergewicht für 6 Wiederholungen, schaffst nicht mehr, dann brauchen wir ja nicht darüber sprechen, dass du jetzt nächste Woche in 5 Kilometer Laufen reingehst. Ist einfach dann noch zu wenig. So, ne? Daran kann man es dann sagen.
Aber ich wollte gerade sagen,
ob du jetzt 1,5-faches brauchst oder 2-faches Körpergewicht, ist ja auch völlig Banane. Die Elisa, Klientin von uns, die vor ein paar Jahren bei uns war, habe ich dann irgendwann hochgejagt auf eben besagte 1,5-fach. Da ist sie dann auch irgendwann nicht mehr weitergekommen. Wir haben dann auch die Übung gewechselt, weil sie irgendwann einfach komplett keinen Bock mehr hatte da drauf und darauf durch war, läuft völlig schmerzfrei und ist alles tutti. Ne? Bei einem anderen bräuchte man vielleicht mehr, wenn das jetzt jemand ist, der vielleicht dann doch wieder Richtungswechsel und sowas wieder machen will. Aber selbst da, was willst du machen, wenn einer nicht weiterkommt in der Übung? Jetzt soll ich dann erst sagen, du musst jetzt erstmal 2 Jahre damit trainieren, bis du irgendwie bei zweifachem Körpergewicht bist. Dann sagt er auch, dann kann ich ja niemals wieder meinen Sport machen. Ist ja auch Banane. Naja.
Weiter. Genau. Also, wie stabil ist das Setup? War schon stabil, aber man muss ein bisschen fummeln, das kommt aber gleich noch. Wie gut ist die Übung progressierbar? Also, wir sind immer noch bei sitzend an der Multipresse. Wie gut ist es progressierbar? Sehr gut, haben wir ja gerade schon gehört, ne? Das geht schon. Adherenz, und das ist halt die Causa-Knackpunkt. Also, das kann schon mal.
Die klassische Causa-Knackpunkt.
Ja. Das kann schon mal dann wirklich anstrengend sein. Causa-Knackser.
Ja.
Weil man muss schon ein bisschen rödeln. Auch hier, gerade weil eben das natürlich nicht so angedacht ist, dass das bei einer Multipresse irgendwie einbeinig gemacht wird. Die Langhanteln, man muss da sich ein bisschen was drunter legen als Polster, weil es halt auf dem Oberschenkel liegt. Man muss auch im Zweifel irgendwie einen Stepper oder irgendwas als Erhöhung, eine flache Scheibe oder sowas da drunter legen, damit man in die Dehnung beispielsweise arbeiten kann. Das dauert schon eine Weile, plus dann schon die Heavy Slow Resistance, also man ist da vielleicht so eine halbe Stunde zu Gange an einer Übung, das kann für den Kopf irgendwann schon ein bisschen schwieriger werden.
Das plus gebe ich. Sitzposition, kann sein, dass man dann zu tief ist, da muss man sich noch eine Bank plus Scheiben drauf machen, dann ist es unter Umständen schwierig, man muss ja das Gewicht rausheben, sich dann auf den Oberschenkel legen, sich während man es auf den Oberschenkel legt, hinsetzen so, oder man drückt es mit beiden Beinen hoch, muss sich aber dann da drunter fummeln, dann kann es sein, dass die gar nicht so weit runter geht, also die unterste Einstellung sozusagen nicht deine unterste Dehnungseinstellung ist. Also gibt es schon Sachen, die da auch nicht so geil sein können.
Also wenn man es in meinem Sprech sagen würde, wäre es eine -1 von 3. Also ich würde mir das nicht antun, aber das bin nur ich. Ne? Zum Glück tun sich das einige Leute an in dem Fall, weil schlussendlich da würde ich tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, auf eine andere Variante switchen. Beispielsweise.
Aber wenn du keine Wadenmaschine sitzend hast, verträgt die Übung super gut, du bist Trainer vor Ort, auf jeden Fall würde ich mich hinstellen und das Setup der Person hinbasteln, der die Stange rausheben, der noch ein fettes Polster um das Knie schieben, wenn die Übung gut funktioniert. So, ne? Aber dann bist du halt auch dafür verantwortlich und nicht man selber sozusagen, wenn man noch betroffen ist.
Biomechanische Faktoren gibt es
wie gesagt, keinerlei Einschränkungen, ob mit Ansatz oder mit Porschen Tendinopathie. Das geht alles ziemlich gut. Auch das ist natürlich eine absolut valide Variante, die man nutzen kann. Wir wollten zwar keine Tierlist machen, aber selbstverständlich steht ganz, ganz oben, wenn wir es jetzt einmal als Resümee zusammenfassen, das Beinstreckergerät bei der Patellasehne ist natürlich Nummer uno, sowohl als auch bei der Achillessehne eben beide Wadenvarianten an der Maschine. Das heißt also einmal das stehende Wadenheben an der Maschine als auch das sitzende an der Maschine. Diese drei Übungen, wenn ihr irgendwas der folgenden Sachen, also Patella als auch Achillessehne, eine Tendinopathie habt, das sind Sachen, die man auf jeden Fall ganz, ganz bedenkenlos machen sollte.
Ja. Und nochmal trotzdem einen Schritt zurück für diejenigen, die vielleicht noch nicht im Fitnessstudio sind, vielleicht im Fitnessstudio sind, aber bei denen die Achillessehne so extrem schmerzhaft ist, dass sie noch nicht mit Gewichten in irgendeiner Weise da arbeiten können. Weil für manche Leute ist ja auch einbeiniges Wadenheben zu schmerzhaft. Da vielleicht auch nochmal wichtige Regeln. Während den Übungen nie über 3 bis 4 von 10 auf der Schmerzskala von 0 bis 10 hinausgehen. Und nie eine längere Schmerzreaktion in Kauf nehmen als 24 Stunden nach der Belastung. Das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Und wenn man das Ganze eben gar nicht erst an irgendwelchen Maschinen machen kann, weil es zu schmerzhaft ist und auch einbeiniges Wadenheben, zum Beispiel eine Treppenstufe oder auch vom Boden weg, zu schmerzhaft ist, kann man eben, um da mal eine kleine Progressionsreihe nochmal reinzuschmeißen, beidbeinig vom Boden aus erstmal starten, immer schön langsam arbeiten. 3-4 Sekunden hoch, 3-4 Sekunden runter, beidbeinig vom Boden starten, mit Festhalten natürlich immer oder an der Wand anlehnen, dann das Ganze weiter progressieren, indem man beidbeinig hoch mit leichter Gewichtsverlagerung auf die eine Seite und dann eher auf der einen Seite Gewichtsverlagerung runter macht, das Ganze dann weiterführt, indem man beidbeinig hochgeht und einbeinig runter und dann ist man ready für einbeinig, dann fügt man Dehnung hinzu, indem man über eine Kante macht. Und so kann man sich da weiterarbeiten, dann nimmt man eben Gewicht dazu und dann sind wir schon bei den Übungen. Ja. Da vielleicht auch nochmal, die sitzende Wadenmaschine, wenn es eine ist, die ganz gut ist, kann da tatsächlich aber auch sehr sinnvoll sein, weil wir da nicht das Problem mit dem eigenen Körpergewicht haben, sondern eben sogar mit weniger arbeiten können, was die Last auf die Sehne angeht und dementsprechend das dann auch da nochmal ein bisschen besser dosieren können unter Umständen, je nachdem, wie gesagt, wie die Maschine konzipiert ist.
Genau. Wie gesagt, gerade bei den Geräten, die wir gerade genannt haben, da bin ich dann doch auch jemand, der eher sagen würde, und das dann gehen Nils und meine Meinung vielleicht sogar ein bisschen konträrär, also nicht wirklich konträr, aber konträrär. Ich sage auch, ich würde es immer bevorzugen, bevor man tatsächlich einbeinig vom Boden aus zu Hause ohne Gewicht arbeitet, dass man eine der beiden Wadenvarianten beispielsweise im Studio isometrisch macht, weil es nochmal ein ganz anderes Muskelgefühl geben kann. Ist kein zwingendes Muss, aber in der Regel funktioniert das ganz gut und da bin ich dann doch eher so, dass ich sage, besser Last als weniger Last applizieren können.
Ja, ganz wichtige Sache, dieses Progressionsding, worüber wir sehr häufig gesprochen haben, ist so immens wichtig, dass man das einfach kontrollieren kann, dass man es steuern kann. Wenn du an der Beinpresse jedes Mal, und wenn wir genau, wie du sagst, isometrisch anfangen oder an der Wadenmaschine isometrisch anfangen und dann halt eben in der einen Woche 7 Kilo nimmst, in der nächsten Woche nimmst du 8, 9 Kilo oder 10 Kilo, je nachdem, wie die Sprünge da sind, dann weißt du halt, du hast einfach mehr geleistet. Zu Hause, wenn man das Ganze mit einem Körpergewicht macht und so weiter, da ist einfach, sind sehr, sehr viele Faktoren, wie wir es vorhin auch schon besprochen haben, durch die verschiedenen Gelenke, durch wie man es halten kann oder eben nicht und so weiter, sind einfach viele Faktoren, die da Varianz reinbringen können. In der Maschine ist diese Varianz einfach immer weniger. Stabilität ist kein Problem und deswegen sind bei Übungen, wo wir möglichst viel kontrollierte Kraft durch die Sehne bringen wollen oder durch einen Körperteil bringen wollen, in dem Fall die Sehne, Maschinen einfach optimaler.
Genau. Funktionieren tut beides.
Ich sag's, wie es ist.
Ja, so. Ist ja auch so. Also funktionieren tut natürlich beides, aber wenn wir nah ans Optimum ran wollen, ist genau das das richtige genau. Schlusswort. Kontrollierte Last finde ich ein richtig geiles Wort in dem Fall, weil genau so ist es. Wir kriegen durch Maschinen kontrollierte Last durch die Sehne. Bei sozusagen bipolare Kontrolle. Einmal Kontrolle im Sinne der Bewegungsqualität und einmal Kontrolle, weil wir selber evaluieren können, wie viel Last tatsächlich da durchging.
Genau. Und deswegen schmeißt die ganzen Instabilitätssachen aus dem Fenster. Das ist besser geeignet, was wir jetzt besprochen haben. In dem Sinne, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Wenn du nichts hast, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Lange Folge, aber man konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Und deswegen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.